Film und Fressen. Der Podcast über Kino mit Geschmack. Mit Kofal und Quirin.
Herzlich willkommen bei Film und Fressen. Heute laden wir euch ein zu einem Abendessen, das ihr so schnell nicht vergessen werdet. Versprochen, auf dem Speiseplan steht The Menu. Und natürlich mit dabei ist wie immer Ernährungssoziologe Daniel Kofal. Den Doktor, fast vergessen, dafür ist er heute Connoisseur des kulinarischen Abgrunds. Hallo Daniel.
Hallo Johannes, vielen Dank für die Begrüßung und ich freue mich, dass wir uns hier zu diesem Film treffen. Und du bist ja heute vielleicht unser Cheeseburger-Experte, hoffentlich, des Tages und gibst dich auch mit kleineren Gerichten auch zufrieden. So hoffe ich, dass wir diesen Podcast heute gut überstehen.
Ja, selbstverständlich. Hauptsache, es kommt was auf den Tisch, wenn man hungrig ist. Ne? Ja, dann springen wir doch vielleicht gleich mal rein in die wohlbekannte Zusammenfassung. Ich vermute, The Menu haben vielleicht doch ein paar mehr unserer Zuhörerinnen und Zuhörer schon gesehen. Jedenfalls ist es ja schon eine, ich möchte mal sagen, ziemlich schwarzhumorige Satire aus dem Jahre 22. Und da reist eine handverlesene Gruppe, wie man auch später rausfinden wird, von superreichen Kritikern und Foodies auf eine abgelegene Insel. Ihr Ziel, das exklusive Restaurant Hawthorne. Ihr Gastgeber, der gefeierte Starkoch Julian Slowik, gespielt von einem grandios diabolischen Ralph Fiennes. Man meint wirklich, er ist hier im Tunnel, wenn man ihn in die Augen schaut. Was als prätentiöses Geschmackserlebnis der Extraklasse beginnt, entwickelt sich schnell zu einem Abend, den niemand der Gäste je vergessen wird. Slowik hat ein Menü kreiert, das weit über das Kulinarische hinausgeht. Jeder Gang ist eine Botschaft, jede Zutat ist eine Provokation für die einzelnen Gäste. Und während die noch versuchen, die komplexen Emulsionen zu verstehen, serviert der Küchenchef ihnen nach und nach ihre eigenen Abgründe. Ein Film über die Perversion der Esskultur, über Kunst, die zur Dienstleistung verkommt und über die Frage, was passiert, wenn der Koch beschließt, dass der Gast nicht mehr König ist. Tja, da werden wir mal sehen, was da so passiert, mein lieber Daniel. Ich habe es ausgesucht, weil irgendwie von der Großküche hin zur Fine-Dining-Küche, die aber auch irgendwie eine Großküche ist, wenn man die Truppe da sieht. Und von daher ist es ja auch mittlerweile schon, auch wenn er erst 22 quasi das Licht der Welt erblickte, auch schon irgendwie so ein Klassiker des kulinarischen Kinos. Ganz speziell natürlich. Und aus dem Grund dachte ich mal, es wird mal Zeit, dass wir ihn anschauen. Du hast ihn ja auch schon mehrmals, glaube ich, gesehen, wenn ich richtig erinnere.
Ich habe ihn auf jeden Fall einmal gesehen. Und zwar habe ich den vor ein paar Jahren gesehen und dann schon mal mit jemand anderes, mit dem Felix Bröcker, einem Koch und Kunstwissenschaftler, auch länger besprochen. Ich finde auch, dass es ein wirklicher Klassiker ist und ich habe den auch in guter Erinnerung gehabt. Also in guter Erinnerung insofern, dass ich den sehr als giebig fand. Und auch wenn ich selber ja bekanntlich nicht so ein Fan davon bin, von Filmen, in denen so viele krasse Gewaltmomente eine Rolle spielen, ist das doch einer, wo ich ja großzügig drüber hinweg gucke oder sogar finde, dass das eben hier so reinpasst in die Erzählmaschinerie und dass wir da bestimmt einiges finden können, worüber wir sprechen mögen heute Abend. Aber noch einmal bei dir wollte ich nochmal nachfragen, du hast ihn einmal auch gesehen oder hast du ihn schon öfters gesehen? Hast du ihn damals im Kino gesehen? Ich habe ihn damals nämlich tatsächlich im Heimkino erst gesehen.
Also ich habe ihn, glaube ich mal, wenn ich es richtig erinnere, habe ich ihn im Flugzeug schon mal gesehen, ein erstes Mal, aber da glaube ich auch nicht irgendwie komplett, das war auf irgendeinem längeren Flug und dann jetzt so richtig, würde ich jetzt mal sagen. Also ich konnte mich schon noch an einige Szenen erinnern, aber nicht an das fulminante Dessert zum Beispiel oder so ein paar Zwischenepisoden, aber so einiges kam mir dann doch nochmal bekannt vor.
Ja, also auch, wie du gesagt hast, es sind wirklich gute Schauspieler auch mit dabei. Also der Maitre, aber auch Margot ist eine Schauspielerin, die ich ziemlich gut finde. Auch Tyler auch, aber Margot eben auch, die ich jetzt immer vor einiger Zeit auf Netflix in so einer Serie Das Damen-Gambit gesehen habe. Und also auch von der schauspielerischen Leistung, nur um das ganz kurz vorweg zu sagen, weil wir das ja nicht als Hauptthema in unserem Podcast haben. Also es ist einfach ein Film, finde ich auch, der durch seine Dramaturgie und seine Personen fesselt. Also der bindet schon dran und man hat es, denke ich, auch, wenn es so ein sehr sauberer Film ist. Das ist auch interessant, das ist wirklich so ein Hollywood-Film, ja, also von der Ästhetik ist es eben, ja, super ausgeleuchtet. Das ist ganz klar so ein gefiltertes Bühnenbild und trotzdem ist es durch die schauspielerische Leistung, finde ich, ja, kein Moment so, dass man das Gefühl hat, man sitzt in so einer ganz simplen Geschichte, sondern man hat es mit Protagonisten zu tun, die überzeugend in ihren Rollen auftreten. Manchmal geradezu unheimlich überzeugend.
Ja, ja, das stimmt. Budget, ich habe hier auch noch so ein paar Fakten dazu. Bin ich hundertprozentig sicher, ob das stimmt. Jedenfalls habe ich das gefunden. 30 Millionen US-Dollar. Also deswegen kann man schon von einem hochwertigen Film sprechen. Ist natürlich auch die Frage, wie viel von diesen 30 Millionen Dollar auch zum Beispiel an den Hauptdarsteller gegangen sind, aber nichtsdestotrotz ein hohes Budget und er hat knapp 80 Millionen US-Dollar weltweit eingespielt, also von daher hat sich's doch gelohnt, dann dieses Invest entsprechend da einzugehen. Interessanterweise, ne, die Gerichte, kommen wir ja jetzt noch nach und nach auch ein bisschen dazu, wurden für den Film von einer echten Drei-Sterne-Köchin kreiert. Dominique Krenn, ich habe jetzt nicht nach der guten Dame gegoogelt, werde ich mal noch nachtun im Nachgang und mir mal anschauen, wo die gekocht hat oder wo sie kocht, keine Ahnung. Mir sagt sie jetzt so auf die Schnelle tatsächlich nichts, aber das will ja auch nichts heißen. Ich bin ja weder Kritiker noch irgendwie selbst Koch. Von daher kann ich nicht jeden Koch und jede Köchin kennen.
Da sind wir jetzt schon mit deiner Bemerkung eigentlich ja fast schon im Film. Nämlich, dass ich denke, dass der Film eine gute Möglichkeit ist oder ein guter Hinweis darauf ist, dass man sich ein bisschen so in Demut üben sollte. Ja, also meine, diese Protagonisten, die da essen gehen und die Gäste, das ist natürlich gerade für, also fand ich, für jemanden wie uns, der sich ja in dieser Szene, ja, bewegen wir uns in der oder, also, wo wir eine große Affinität zu haben, ja auch sehr exemplarisch sind und wo man immer so das Gefühl hat, hat sowas bei mir zumindest, da findet man vielleicht auch so Charaktereigenschaften, die hier bis zum Exzess vorangetrieben sind, aber wo man dann irgendwie so sieht, ja, vielleicht sollte man selber auch ein bisschen vorsichtig so sein. Wir könnten vielleicht mal die Gäste so ein bisschen durchsprechen, also die auf diese Insel ja kommen und da ein teures Fine-Dining-Menü verzehren wollen. $1,250 pro Person soll das kosten. Muss ich auch sagen, also es übersteigt auch meine finanziellen Ausgaben für Essen und Trinken komplett. Also auch da, wo ich schon mal Fine Dining Essen war, habe ich auf keinen Fall so viel bezahlt. Also es ist wirklich hier aus meiner Perspektive so High-End, auch aus der Preisliga, das Restaurant, in dem der ganze Film spielt. Ja, und dann haben wir da natürlich ganz, ganz illustre Gäste. Und die spielen ja wie auch so ein Portfolio ab von Personengruppen, die man so im Fine Dining vielleicht erwartet. Also wir haben zum einen Tyler, die erste Person, die so vorgestellt wird, seine Begleitung Margot. Tyler ist jemand, der, so wird uns vorgeführt, sich sehr gut mit Essen auskennt. Er kennt im Gegensatz, was du jetzt eben gesagt hast, die Köchin, die kennst du jetzt nicht und ich kenne die da auch schon gar nicht. Ja, er wüsste sofort, wer das war. Er kann Zutaten rausschmecken, er kann Gerichte erkennen, er weiß, wie man mit Essen und Trinken spricht. Er kann sozusagen die ganzen Zeichen, die symbiotischen Zeichen des Küchenalltags lesen und ist also ja wirklich der sehr involviert ist da drin, während Margot eben da so reingerät. Nicht nur über das Narrativ des Films, weil immer wieder so auch gesagt wird, sie gehört ja eigentlich nicht hin, sondern sie sind die Person, die eigentlich gar nicht in solchen Etablissements und in solchen Settings auftaucht. Sie verbindet nichts mit Fine Dining. Also sie hätte da gar keine Affinität zu. Weder aus Statusgründen, noch aus Geschmacksgründen, noch aus Zeitvertreibsgründen. Sie gehört da eigentlich nicht rein. Und dann haben wir eben, da hast du das auch schon ein bisschen drauf angeführt, die Kritikerin und ihren Herausgeber. Also jemand, der professionell Küchen bewertet, solche Speisen bewertet, die Köche bewertet und sie entweder in den Himmel lobt und Karrieren eröffnet oder eben natürlich verreist und dadurch Karriere beendet und Menschen auch in den Ruin treibt, Köche in den Ruin treibt, Gastronomen in den Ruin treibt. Und dann haben wir noch ein älteres Ehepaar, das ist so Geldadel, könnte aus meiner Perspektive, der dauernd in diesem Restaurant auftaucht und vielleicht auch in anderen Fine-Dining-Restaurants auftaucht. Aber da geht es eben darum, man geht da essen und man hat das Geld. Und das ist, so geht man halt essen. Ja, weil wie ich wahrscheinlich der Pommesbude um die Ecke gehe, so gehen die Fine-Dining. Und dann haben wir die neureichen Schnösel. Ja, drei Leute, die im Geld schwimmen, irgendwie zu Geld gekommen sind durch mehr oder weniger seriöse oder illegale Machenschaften. Und da einfach Geld verprassen und einfach so Action suchen. Und ja, für die ist das pure irgendwie so Event-Gastronomie. Und dann haben wir noch so einen Schauspieler mit seiner Freundin und Beraterin. Er hat damit geprahlt, dass er den kennt und ist da hingegangen und hat sie mitgenommen und wollte so einen schönen Abend haben. Aber im Grunde genommen ist das so nebenbei Publikum, würde ich fast so sagen. Aber Prominenz findet man eben in solchen Fine-Dining-Restaurants auch, weil man als Prominenter da so hingeht und sich auch damit schmückt. Und ja, es gibt eben eine schöne Zusammenstellung von verschiedenen Interessentengruppen, die hier auf der Seite der Nehmer auftauchen. Würdest du das aus deiner Erfahrung auch so sehen, dass man solche Leute genau in diesen Restaurants findet und vielleicht auch manchmal Gefahr läuft, selber so ein bisschen in eine dieser Rollen reinzurutschen? Also vielleicht nicht in die neureichen Schnösel oder Geldadel, da würde ich uns jetzt beide vermutlich nicht zuzählen. Man weiß ja eben doch einiges über Essen oder verliert vielleicht manchmal diese Distanz zum Produkt, zum Setting, kam bei mir so auf.
Ja, also es ist ein Spiegel der Gesellschaft, würde ich sagen, den sie da durch die Bank weg an die Tische gesetzt haben, ja, die man natürlich häufig irgendwo antrifft, wo es heißt gesehen und gesehen werden, ja, das ist dann schon auch ein Statussymbol. Du hast es ja auch angesprochen, $1,250. Das muss man sich ja erstmal leisten können, aber auch natürlich leisten wollen. Und die gehen nicht essen, weil sie Hunger haben, sondern die wissen auch nicht mal, ob es ihnen dort schmeckt, sehr wahrscheinlich, sondern sie gehen dorthin, weil dort andere nicht essen können oder weil andere dort auch gegessen haben. Ja, das ist ja der Punkt. Und vor allem kann da nicht jeder essen. Also es ist ja auch irgendwie so eine Klassentrennung, die dort stattfindet. Und da hat sich, hast ja gesagt, Margot, Margot, wie heißt sie eigentlich wirklich? Das kommt ja auch nachher nochmal. Ich muss es irgendwo, habe ich es mir auch notiert, wie sie, Erin eigentlich, glaube ich, heißt sie. Genau, jedenfalls, die passt ja da überhaupt nicht rein. Und das merkt man ja auch in der Folge dessen, dass dort immer wieder sie dann rausgepickt wird, um geklärt zu werden, wer sie ist und wo sie steht. Warum, wo man steht, das werden wir ja auch noch gleich erfahren. Aber wenn man, wie gesagt, diese Klassengesellschaft da so ein bisschen sieht, das Statussymbol und natürlich dann auch diese Freaks, einerseits diese Kritikerin Lillian, und der Foodie auf der anderen Seite, er wäre vielleicht gerne ein Kritiker, aber hat es bisher noch nicht geschafft. Er fotografiert ja auch alles, weiß natürlich auch alles und meistens auch noch besser, tritt dort auch oft genug in die Fettnäpfchen. Aber wenn der Koch, wenn der Slowik was sagt, dann ist dann schon, er betet den Koch förmlich an. Also das ist für ihn schon was Gottgleiches, da sein zu dürfen. Und da duldet er auch gar keine Störung, die es natürlich hin und wieder gibt, aber er ist so vertieft in das, was ihn da erwartet und versucht das einfach, ja, er will dieses Erlebnis haben, das dort stattfindet und ignoriert alles links und rechts, obwohl vieles passiert, währenddessen er dort ist, ja. Und diese Kritikerin, ja, du hast es gesagt, sie kann Karrieren aufbauen oder auch dergleichen zerstören, weil nur irgendein Detail nicht passte. Und das merkt man ja, ne? Die zerredet das Essen, anstatt es überhaupt auch irgendwie zu genießen, zitiert hier alles ganz genau und ist ja schon empört nach dem, glaub, zweiten Gang oder sowas. Es ist mit, wo das Brot fehlt und so weiter. Das ist ja schon das, was dann kommt. Aber das ist, ja, für Empörung sorgt. Und diese reichen Stammgäste, die Liebrands, die waren schon 11-mal da und wie man auch später sieht, ja, können sie aber kein einziges Gericht, das sie da in diesen 11-mal gegessen haben, überhaupt aufzählen, weil sie es gar nicht mehr wissen. Und für sie ist ganz klar, das Essen, na, da muss man halt hin, ne? Da kann man hier sagen und prahlen sehr wahrscheinlich, ja, wir waren jetzt schon 11-mal dort, obwohl man ja ganz wenig Platz in diesem Restaurant hat und wirklich sehr selektiv da überhaupt dann auch Gäste hinkommen. Ich meine, gut, ne, $1,250 ist eine Stange Geld, aber man darf auch nicht vergessen, es ist ja eine Hinfahrt und eine Rückfahrt auf die Insel auch noch im Preis inkludiert. Also das relativiert das gleich wieder ein bisschen, ne? Ja, aber das sind so wirklich so eine Mischung, die ist illustre, auch dieser abgehalfterte Schauspieler, der da irgendwie auch fehl am Platze ist. Warum er da ist, wird man ja auch noch erfahren. Aber es ist irgendwie eine interessante Zusammensetzung. Verfassung. Und wie ich eingangs auch gesagt habe, ich glaube, das ist wirklich ein guter Spiegel der Gesellschaft, wenn man dann auch noch das Personal dazu zählt, das da so mit von der Partie ist, sei es jetzt hier die Assistentin oder auch dann der Sous-Chef und die Sous-Chefin oder wie auch immer. Ja, ich meine, das nimmt natürlich da auch Fahrt auf, weil jeder dann so seine Rolle oder man kriegt von jedem, die wir jetzt hier so schön aufgeführt haben, vor allem du im Detail, weil man dann auch wirklich immer nochmal so einen Einblick in diese Person bekommt, weil jede Person spielt immer wieder bei jedem Gang dann auch eine Rolle und man lernt diese Personen mit all ihren hauptsächlich Fehlern, möchte ich mal sagen, und Verfehlungen dann Stück für Stück kennen. Und diese Story treibt Stück für Stück dem Höhepunkt entgegen und man ahnt eigentlich noch gar nicht so bei der Vorspeise, auch nicht beim Brot- und Buttergang, denkt man noch gar nicht, wohin es steuern wird, ne? Bis dann eben so ein sehr explosiver Gang da kommt, wo alle dann irgendwie plötzlich merken, oh, irgendwas läuft hier falsch. Ja, aber es ist sehr, sehr spannend. Ne? Man denkt auch zuerst, naja gut, es ist halt eine Sterneküche, 3-Sterne-Küche, da herrscht Zucht und Ordnung, da wird einmal laut geklatscht und alle stehen stramm in der Küche und antworten natürlich immer schön, oui, Chef und ja, Chef und Ansagen werden gemacht. Und ja, also im ersten Moment denkt man, wow, ne, das ist ein wirklicher Sternetempel, bei dem man unbedingt vielleicht auch mal gewesen sein muss, weil es da kulinarisch wirklich in die Höhen geht.
Ja, genau, das würde ich auch voll unterschreiben, was du sagst, dass man am Anfang keineswegs vermutet, in welche Richtung der Film geht und vielleicht auch für alle Zuhörer, also ich denke, wir werden jetzt auf jeden Fall spoilern im Laufe des Gesprächs und am Anfang hat man, genau, finde ich auch das Gefühl, es ist ja fast eine Hommage an das Fine Dining, an die Haute Cuisine, an die Moderne. Also es, wie schon gesagt, es ist sehr, sehr schön inszeniert und natürlich ist mir so klar, es ist super teuer, es ist elitär, es tauchen halt diese Schnösel auf. Die Kritikerin ist sicherlich eher unsympathisch und Tyler ist ein Pedant, könnte man sagen, schon am Anfang, aber es ist irgendwie noch alles ja im Rahmen, würde ich sagen. Menschen mit ihren Schwächen und kleineren, also noch nicht so großen Verfehlungen, wie sie ja nachher zum Vorschein kommen. Und vor allen Dingen, es ist ein schönes Essen. Man wird über diese Insel, als sie da ankommen, ja auch geführt von Elsa, also der Frau, die sich um die Gäste kümmert. Und das erinnert ja auch an vieles, was wir so in den letzten Jahren als radikal regional in der Sterne-Gastronomie so erlebt haben. Ja, also da wird irgendwie gezeigt, hier diese Insel, die produziert eigentlich alle Lebensmittel. Alles kann hier vor Ort produziert werden. Es muss überhaupt nichts groß angekarrt werden. Es wird da gezeigt, wie die Zutaten hergestellt werden, wie die gelagert werden, wie lange das Fleisch schon hält. Es wird zu allem so eine Geschichte erzählt. Also das ist ja auch genau das, was man so erwartet heutzutage, weil man so essen geht, gut essen geht, sehr gut essen geht, dass man eben das Essen nicht nur bekommt und dann isst man es, ja, oder schmeckt es, sondern man soll eben auch dazu so ein Narrativ bekommen, so, ne, es soll eingebettet sein. Also man will als Konsument wissen, wo das herkommt und man will dann was dazu erzählen können. Das führt natürlich auch dazu, dass man dann so ein kulinarisches Wissen erlangt, mit dem man dann auch wiederum Gespräche führen kann, natürlich andere auch beeindrucken kann. Also jemand weiß dann eben, wie lange das da genau hängt auf den Tag oder wo das genau angebaut wird. Ja, also das passt irgendwie so gut, finde ich, als Zeitdokument im ersten Teil zur aktuellen, ja, Hochküche, die wir gelobt haben und die wir auch vielleicht bewundert haben, wo wir auch gerne essen gegangen sind, auf niedrigerem Niveau, ich zumindest. Ja, und dann kommt man in diesen Raum rein und man wird da verteilt und beginnt ja auch mit schönen Gängen oder mit kleinen so, ja, Überraschungen, Variationen, Irritationen. Also dieser brotlose Brotgang, da kann man natürlich irgendwie vielleicht erstmal drüber erstaunt sein und klar, die Schnösel, die wollen dann auch direkt noch Brot haben, weil sie bezahlen ja hier eigentlich so viel Geld und sie wollen jetzt unbedingt Brot haben, andere Bäckern. Aber da war ich, als ich das erste Mal geguckt habe, weiß ich noch, eigentlich noch so der Ansicht, ja, das ist irgendwie eine witzige Idee. Ja, also man lässt das Brot mal weg und konzentriert sich jetzt hier auf das Beiwerk. Also es sind ja die Beilagen und das Hauptelement. Ja, man, warum nicht? So, also solche Spielereien gibt es, finde ich, schon im Fine Dining. Das will man ja irgendwie auch so haben. Und dann merkt man natürlich, dass hier dieses Menü aber auch ja, diese sehr personalisierte und diabolische Wendung nimmt oder Fahrt aufnimmt. Auch das, fand ich, ist etwas, was wir ja in den letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt in der Sterneküche erleben konnten. Zumindest drüber gelesen konnten wir das. Also dass diese elitären Restaurants, die Gäste tatsächlich im Vorfeld nicht nur den Tische geben, sondern sich auf die Gäste vorbereiten, also sich richtig mit denen auseinandersetzen. Also da wird der Gast gegoogelt, der Gast wird also auch als ganze Person soll der wahrgenommen werden in dem Restaurant oder sich wahrgenommen fühlen, ja. Und hier wird eben auch dem Gast wird wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Da wird im Vorfeld Recherchen gemacht, betrieben, ja. Und dann natürlich, wenn man normalerweise ins Restaurant geht und der Gastgeber, der Gastronom kennt einen schon, da erwartet man natürlich als Gast, es werden schöne Sachen erzählt. Das soll ja ein schöner Abend werden, ein schönes Erlebnis werden. Und hier passiert dann genau das Gegenteil. Es wird auf einmal, es sind ja Menschen und wir alle haben unsere Fehler und Verfehlungen, hast du ja auch gesagt. Und hier wird der Fokus nicht auf die schöne Seite der Person gelegt, sondern auf die Verfehlung. Da kommt auf einmal, diese Taco-Gang fand ich auch schon super. Also, dass da auf den Tortillas dann draufgedruckt war, die Affäre des Ehemanns, die dann da offenbart wird. Da wird gezeigt, wie Tyler da und diese Fotos schießt, was er eigentlich nicht machen soll. Da wird die gefakte Bilanz der Schnösel aufgelistet. Also auf einmal merkt man, wie viel von einem selber möchte man an diesem Abend sein, ja, womit möchte man konfrontiert werden und führt das dazu, dass eben der Geschmack dann ordentlich vergällt wird. Also das ist so viel Irritation, das schießt übers Ziel hinaus und trotzdem ist es eben bis zu diesem Moment, würde ich sagen, ein guter Einblick, Überblick über die wichtigsten Aspekte der Hochküche in unserer Gegenwart. Und dann kommt natürlich dieser krasse Gang, wo sich der stellvertretende Chefkoch suizidiert und vorher noch aber es auch diese Erklärung dazu gibt. Und das ist natürlich auch etwas, wo dann das System Küche, das System Hochküche als sehr selektiver, als sehr darwinistischer Apparat zum ersten Mal offengelegt und auch dekonstruiert wird. Da wird nämlich dann gesagt, dass sich dieser Jeremy wird vorgestellt als jemand, der also durchaus engagiert in dem Feld ist, der Talent hat, das wird er gar nicht bestritten, der sogar richtig gut ist, aber das sagt dann eben sein Chef, er hat kein Genie. Und er wird diesen Sprung, den Zollwig irgendwann geschafft hat, den wird Jeremy nicht hinbekommen. Und gleichzeitig ist Jeremy auch klar geworden, die Art, wie man in der Küche lebt und das, was man dafür opfern muss, um so zu werden, das ist eigentlich ein unerträglicher Lebensstil, wenn man noch ein bisschen Mensch sein will. Und diese Erkenntnis, die führt dann dazu, dass er sich opfert. Und in dem Moment bricht natürlich alles zusammen. Also dann ist irgendwie klar, hier geht's ums Überleben. Das ist etwas, womit man ja eigentlich nicht konfrontiert werden will, wenn man einen schönen Abend im Fine Dining haben will, ob es nun um Genuss, um Prestige oder um Selbstdarstellung geht.
Ja, das ist wirklich so. Geht ja mit einer anderen Absicht in dieses Restaurant, vielleicht nochmal gerade zurück zum Brotteller, bevor ich dann auch gleich zum Suizid des Sous-Chefs nochmal springe. Der Brotteller, das fand ich ja, du hast gesagt, das könnte durchaus gewollt sein, ja. Und man hinterfragt ja durchaus manchmal, anstatt einfach tatsächlich das mal so hinzunehmen, ne. Der Slowik sagt auch irgendwann, ja, Sonderwünsche. Hier, der Investor, der das ganze Ding finanziert hat, der hätte immer Sonderwünsche gehabt, obwohl er ja wusste, dass es hier keine Sonderwünsche gibt, sondern es ist einfach das gesetzte Menü und dieses Menü wird gegessen. Ende, Schluss, aus, weil sie sich da was dabei gedacht haben. Und genauso bei diesem Brotteller mit verschiedenen Dips und Emulsionen, aber kein Brot. Du hast es ja gesagt, da sagt er, Brot ist das Essen der armen Leute. Es ist Essen der Bauern und da niemand im Raum ein Bauer ist, bekommt sie auch heute kein Brot. So, Schluss. Natürlich sehr schön inszeniert, die Story erzählt, das ist ja auch das, was du sagtest, was ja auch Realität ist. Die Inspiration für diesen Film 22, da gab es natürlich genau solche Konzepte auch, die es immer noch gibt. Das Noma in Kopenhagen, mal ganz, ganz klar zu sagen, und dann in Schweden, Pfäffiken, diesen abgelegen, hyperregional, bauen alles selbst an, wie auf dieser Insel. Da war ja eine Räucherkammer, man hat selbst geschlachtet, man ist nach den Jakobsmuscheln getaucht. Also man hat wirklich alles dort gemacht, hyperregional und eigentlich auch schon, wie man das auch manchmal da im Noma oder auch in anderen sieht, schon fast sektenartig, ja, weil man folgt dieser Religion, die da der Chefkoch vorgibt. Und es darf nichts hinterfragt werden. Man darf froh sein, wenn man ein Jünger oder eine Jüngerin sein darf, die kostenlos oder für Kost und Logis vielleicht dort arbeiten darf, ein Praktikum machen darf. Egal, wie sich auch der Chef verhält und benimmt, wie man das ja auch bei Recepi und Noma jetzt auch nochmal ganz stark gesehen hat, nachdem dann da die Welle hochkam oder auch in Deutschland mit Christian Jürgens und so weiter. Also das passiert natürlich auch immer, weil diese Köche fast gotthaften Status bekommen, wenn sie eine super Bewertung über Jahre hinweg schaffen. Und man ist froh, wenn man dort war, nicht nur als Gast, sondern vor allem auch als Mitarbeiter. Ja, und das führt natürlich dann eben zu so etwas, was da in diesem Gang in Jeremys Wahnsinn endet. Ja, weil er da tatsächlich, wie du sagst, spürt, was man alles dafür aufgeben muss. Klaus Slowik hat es auch gesagt im Film, wir arbeiten am Rande des Wahnsinns, um Menschen zu befriedigen, die nicht befriedigt werden können. Und das sieht man ja auch da. Alle müssen ja sich glücklich schätzen, dass sie diesen Abend erleben dürfen. Klar, sie zahlen dafür, aber sie sind ja nicht glücklich. Und deswegen, man kann sie gar nicht befriedigen. Und das sagt er richtig. Und dann arbeiten Köche 16 Stunden am Tag, ruinieren ihre Gesundheit, nur um irgendwie so ein Pinzettenessen. Das ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Schon allein diese Vorspeise, die Insel nachgebaut mit verschiedenen Kräutern und so weiter. Jedes einzelne wurde da irgendwie gesteckt. Und das für Menschen, die das gar nicht irgendwie schätzen. Und das macht natürlich krank, ja. Das führt für viele in Sucht, sei es jetzt Alkohol, Drogen oder letzten Endes auch Burnout oder ähnliches. Und Jeremy, du hast es ja gesagt, er kriegt ja auch noch tatsächlich vor den Gästen voll eins in die Fresse von seinem Mentor oder von seinem Gott, den er da anbetet, der ihm sagt, hey, du bist zwar gut, aber du wirst nie großartig sein. Und das ist das, was man natürlich auch in echten Tragödien sieht. Also ich finde, der Film greift da wirklich auch das auf, was in der Realität passiert. Einerseits von Restaurantarten und wie man dort vielleicht funktioniert. Aber auch hier gab es ja auch einen Suizid in der Sternegastronomie, französischer Drei-Sterne-Koch Bernard Louisot, der sich 2003 das Leben nahm, weil er Angst hatte, einen Michelin-Stern zu verlieren. Und das ist halt dieser Leistungsdruck, der dort auch zu sehen ist. Und das ist jetzt die makabere Spitze, dass dann plötzlich hier alles abgehängt wird. Es wird so ein bisschen ein Lorbeerkranz gelegt. Und dann stellt er sich dahin nach seiner Beichte, nickt dann nochmal einmal hier der Slowik. Und dann greift er plötzlich da unter die Schürze, nimmt sich die Pistole und jagt sich eine Kugel durch den Kopf. Und alles sind irgendwie erschüttert und erschrocken, außer einer, Tyler, der genießt das Essen und ist fasziniert von dem, was da auf dem Teller ist und kriegt nicht mal mit, was da passiert. Und der ist nämlich genauso auch in diesem Film. Er wäre vielleicht gern einer von ihnen, ne? Also er kann halt, wie man nachher feststellt, gar nicht. Also er wäre der Erste, der sehr wahrscheinlich nach einer Stunde, nach einem Tag zusammengebrochen wäre und sagt, okay, das ist gar nicht das, was ich hier vielleicht für mich sehe. Und ab diesem Zeitpunkt, ab diesem Suizid ist eigentlich klar, was Sache ist. Für viele noch nicht so ganz, aber das spitzt sich dann quasi in einer Spirale der Gewalt, so wie du es auch beschrieben hast. Ja, ab dem Zeitpunkt wird der Film tatsächlich sehr gewalttätig, weil dann immer mal was passiert. Da wird hier mal ein Finger abgeschnitten, dann wird Jagd auf Menschen gemacht. Also ja, man ist nicht zimperlich mit seinen Gästen, obwohl der Gast ja König ist, aber in dem Fall nicht mehr.
Ja, also der Gast ist, genau, der ist in dem Film ja nicht König, sondern König ist Slowik. Ja, also das ist derjenige, der gottgleiche Künstler ist, der Gottkünstler, könnte man sagen, der Künstlergott, so rum. Ja, der kulinarische Künstlergott. Und der aber ja gemerkt hat, dass leider seine Jünger zwar kommen und für die Rituale bezahlen, aber leider nicht erkennen können, was er da macht. Also ja, das Ritual funktioniert, aber leider inhaltsleer. Und das ist auch eine Art von, es gibt den Begriff Majestätsbeleidigung. Ich muss da immer denken, er hat das Gefühl, er ist der Maître-Beleidigung ausgesetzt. Und der Gast wurde vielleicht lange Zeit als wie hast du gesagt, als König behandelt. Aber hier, dann wurde irgendwie so klar, also eigentlich ist er nicht der König, sondern das sind alles leider unwissende Idioten, Trottel im besten Fall. Oder leider wie bei Tyler, zwar vielleicht Kenner, ja, aber eigentlich perverse Gläubige oder asoziale Fanatiker. Die eben, also das ist ja bei Tyler eins der Probleme, dass er eben über Leichen geht für dieses Erlebnis. Also Tyler finde ich eben, das ist die Figur, die ich am spannendsten finde. Also ich hatte auch schon mal mit anderen gesprochen oder auch vielleicht nach dem ersten Fall gelesen, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es hatte. Da wurde immer so gesagt, Tyler wäre die schlimmste Figur, ja, in der ganzen Geschichte. Ich muss sagen, klar, Tyler ist eine unangenehme Person, aber aus meiner Perspektive ist das jemand, der auf der Bahn in die falsche Spur gekommen ist und natürlich auch seine Menschlichkeit verloren hat. Er ist ja jemand, der sich objektiv sehr gut auskennt. Und ich finde auch, er hat eine gewisse Leidenschaft. Und zwar eine Leidenschaft für das Wissen über das Essen. So, die besitzt er und die nehme ich ihm auch wirklich ab. Also er ist nicht nur jemand, der da Prestige sucht, sondern er ist wirklich, ja, voll drin in dem Zeichenlesen, in dem Verknüpfen, in dem Wissen sich erarbeiten und dann auch anwenden können über das Kulinarische. Aber er hat eben aus meiner Perspektive zwei große Probleme. Das eine ist natürlich seine Unmenschlichkeit. Also er weiß ja im Vorfeld, dass bei dem Essen alle sterben werden. Ist ja x-mal abgelehnt worden, dass er da hinkommen darf. Und ihm wurde sogar gesagt, alle werden sterben. Und er wollte trotzdem da hingehen. Das finde ich an sich schon mal eigentlich schon wieder so ein, also sympathischer Zug ist ja das Falsche, aber ein Zug, der ihn als Charakter irgendwie stark macht. Also für seine Leidenschaft an diesem Experience, an diesem Erlebnis teilzunehmen und das Wissen zu erwerben, ist er bereit, seinen eigenen Tod in Kauf zu nehmen. Das finde ich, okay, da ist wirklich jemand, also sieht seinen Lebenssinn da drin, ist bereit, sich selber dafür zu opfern. Aber natürlich, was er nicht machen durfte, wirklich nicht machen durfte, ist da die Frau, Margot, mit reinziehen. Weil die weiß nicht, dass sie sterben wird. Tyler weiß es und er nimmt sie mit, nämlich missbraucht sie als Eintrittskarte, um da reinzukommen. Und das ist natürlich irgendwie, das ist wirklich grenzüberschreitend, so sehr, dass auch ich, wo ich sagen würde, ich bin immer moralisch ziemlich flexibel, ja, und amoralisch, das geht wirklich zu weit. Und er ist ja auch, als diese ganzen schlimmen Dinge in dem Film passieren, er nimmt das auch weiter als Menüteil war. Also zeigt ja gar keine Regung, als die Männer die Möglichkeit haben zu flüchten. Also erst läuft er gar nicht weg und dann sagen sie, auch sie müssen laufen. Und denkt er wahrscheinlich noch so, ja okay, das gehört zum Menü dazu, da muss ich jetzt auch weglaufen. Aber ruckzuck sieht man ja wieder Scheibe kleben, von außen in das Restaurant reingucken, wie die anderen essen. Also er ist bereit, sich zu opfern, aber er ist wirklich unmenschlich, fanatisch dabei. Er ist asozial, er kann die Gemeinschaft, die Essen auch stiften sollte, im besten Fall, er kann ihn nicht genießen. Und der zweite große Fehler aus meiner Perspektive bei Tylers Persönlichkeit oder das große Problem ist, dass er die Distanz zu seinem Gegenstand verloren hat. Also ich habe mich ja manchmal gefragt, also ich finde es auch spannend, so viel über Essen zu wissen und Dinge sich zu erarbeiten und zu identifizieren. Er hat eigentlich aus meiner Perspektive einen recht wissenschaftlichen Zugang an die Materie. Also er ist jemand, der von außen sieht, da passiert irgendwas Spannendes und er kann sich genau die Elemente erarbeiten, er kann das beobachten, er kann das beschreiben, er kann das identifizieren, er kann das so auch noch teils genießen, finde ich, obwohl er natürlich auch schon, das ist auch schon super wissenschaftlich, diesen Zwang zur Dokumentation hat. Also er kann das Fotografieren nicht lassen. Das würde ich fast auch schon als wissenschaftlichen Dokumentationshang oder Zwang einordnen. Aber er glaubt dann eben und braucht das für seine eigene Persönlichkeit, dass er dazugehört. Er gehört zum Forschungsgegenstand dazu. Er ist selber Teil der Küche, Teil des Genies, Teil des Kults, den er beobachtet. Und das ist er eben nicht. Das ist die Selbstüberschätzung. Das ist das, wo er seine eigene Rolle als Beobachter übersteigert. Und das sieht man dann eben auch an seinem krassen Scheitern in der Küche, wo er dann mal was kochen soll. Und dann, genau, da würde ich auch sagen, da hat er nicht erkannt, dass er auch nur so kocht wie ich. Und das, in so einer Stresssituation aus dem Handgelenk irgendwas Tolles zaubern zu können, das würde auch bei mir voll in die Hose gehen. Und da würde ich sagen, man muss diese Selbstreflexivität haben und seine Grenzen kennen. Und Tyler kann die Grenzen nicht erkennen bis zu dem Moment. Und da bricht natürlich dann für ihn irgendwie seine ganze Persönlichkeit zusammen. Und er wird dann ja vom Maître geopfert und schaltet er dann in dem Fall auch aus dem Film aus, weil da bricht das für ihn auseinander. Er erkennt, dass seine Persönlichkeit zu fanatisch gewesen ist, dass er sich dazu sehr involviert hat. Er war eben kein Priester, er war vielleicht noch Ministrant, könnte ich das vielleicht in einer Metapher ausdrücken. Und wenn der Ministrant glaubt, er sei auch der Hohepriester, dann ist das eben auch eine Selbstüberschätzung. Und ein Punkt vielleicht noch zu der Sache mit den, was du meintest, mit den Fällen, die auch so in der Realität aufgetreten sind, über so Skandalisierung in dem Bereich der Hochküche. Ja, da habe ich auch dran denken müssen. Und du hast, finde ich, auch auf jeden Fall recht. Es ist schon irgendwie natürlich zugespitzt in seinem Diabolismus, aber es ist, finde ich, schon nah dran, wie so eine Fine-Dining-Hochküche funktioniert. Das hatten wir auch schon ein paar Mal, dass wir gesagt haben, das ist eben diese Brigade, da hat jeder seinen Posten, aber du hast es jetzt eben nochmal so schön beschrieben, also wie man da sich aufopfern muss und mit welchem filigranen Engagement man die Teller gestalten muss oder vorher alles eben herproduzieren muss, was da für ein Leistungsdruck ist, dass man ja quasi Arbeitszeiten hat, die völlig ab sind von dem, was wir sonst so als Arbeitszeiten menschlich ansehen. Und ich war jetzt in der letzten Zeit, auch wenn ich Skandale so um die Noma gehört habe, ich war eigentlich immer verwundert, wie empört die Foodie-Bubble war, in der ich mich bewegt habe. Also aus meiner Perspektive war das doch klar. Also da wurde man ja im Noma so empfangen, ja, mit Spalier stehen und jeder Gast super wichtig und dann total aufwendig hergestellte Speisen, Speisenkreationen, für jeden Gast irgendwie nur das Beste, super das Erlebnis nachher noch groß rumgeführt werden. Ja, wie soll das denn funktionieren ökonomisch, wenn das nicht auf Ausbeutung und Selbstausbeutung fußt? Und dann irgendwie nachher zu sagen, es ist dann hochkocht medial, oh, da sind Leute nicht bezahlt worden und sowas, die sind da hingegangen und haben sich natürlich aber auch selbst verkauft. Das muss man auch sagen, es war ja auch für die wiederum klar, dass sie da ein Resümee rausziehen, dass sie ja Prestige erwerben wollen und sich dann in die Selbstausbeutung begeben haben und die Selbstausbeutung wurde dankend vom Ausbeutungssystem angenommen. Also das muss man sich ja klar machen, wenn man eine bestimmte Art von Essen haben will, von Kulinarik haben will und da so scharf drauf ist, dann sind das auch mehr als wahrscheinlich $1,250, die das wert ist, ja? Also mit, wie du sagst, mit Überfahrt, mit Rumführen auf der Insel, mit Recherche über mich, ja, und Aufwartung und also lauter Dienerschaft wie am Königshaus, dass man das eben da hat, das ist sowas Spezielles und Elitäres, Exklusives, das hat diese Schattenseiten, die kann man ausblenden, aber das kann man eigentlich, wenn man bestimmten Bildungsgrad hat, meiner Meinung nach, ein bestimmtes Weltverständnis, dann kann man das nicht nicht wissen, sondern das muss zumindest im Hinterkopf sein. Das ist genauso, wie wenn man zu einem Discounter geht und sich da Klamotten kauft für 2 Euro oder sowas. Das kann sein, dass man sich nichts anderes leisten kann. Da gehe ich von aus, dass wir auch in unserer Bevölkerung einen Anteil haben, der gar nicht das Geld hat, sich dauernd faire Kleidung zu kaufen. Aber zu sagen, okay, ich habe das für 2 Euro gekauft und trotzdem habe ich nicht gewusst, dass das zu schlimmen Bedingungen produziert worden ist, das kann mir eigentlich niemand erzählen. Und das finde ich natürlich in diesem Film auch krass und gut dargestellt, dass das eigentlich so auf diese Art und Weise bitterbös zum Thema gemacht wird. Und ja, das hat mich an dem Film auch fasziniert. Also dass das natürlich sehr plastisch gut ausgeleuchtet gezeigt wurde.
Ja, die Faszination des Bösen. Ja, also es ist schon, wie wir gesagt haben, sehr realitätsnah und auch die Figuren. Du hast ja Tyler da auch nochmal so schön geschildert, der grandios einfach scheitert und nicht mal ja eine Zwiebel schneiden kann. Ich meine, wer kann das schon so schneiden, wie das mit einer Geschwindigkeit geht? Wir hatten es ja in Julie und Julia darüber. Man muss es natürlich üben. Dann kann man natürlich auch schön Zwiebeln schneiden. Aber Tyler scheitert halt grandios. Er ist nervös. Man merkt, dass da alles ganz unsicher ist und er macht dann halt irgendetwas und er wird ja da auch süffisant begleitet. Das macht ja, gibt ihm ja nicht noch mehr Selbstsicherheit. Und ich meine, der Slowik ist ja auch noch so unfair. Er probiert und lässt ihn da erstmal zappeln. Das ist und Tyler erwartet eigentlich eine positive Besprechung seines Lammkoteletts oder was es da war. Jedenfalls, ja, fliegt er dann voll auf die Fresse, wenn man das so sagen darf, und wird, obwohl er noch kurz oben schwebt, wird er plötzlich da voll auf den Boden zurückgerissen und landet ganz schön hart in der Realität. Ja, und er wird irgendwie wegzitiert. Ich hätte ja mal gerne gewusst, was Slowik ihm da eingeflüstert hat. Ja, also man weiß es nicht, aber ich glaube, irgendwie landet er ja nachher auch im Goodiebag, weil das ist ja auch noch im Preis drin. Man kriegt ja am Ende auch noch ein Täschchen mit ein paar Sachen. Und ich meine, bin mir nicht sicher, da ist auch ein Finger von Tyler drin oder so irgendwas, wenn ich es richtig erinnere.
Von Jeremy, dachte ich, oder von irgendjemand
jedenfalls. Vielleicht dachte ich, also von irgendjemand ist auf jeden Fall ein Finger drin, genau. Und das ist, könnte auch, und man weiß halt nicht, was mit Tyler passiert ist. Ja, auf jeden Fall ist er total zerstört. Und das sieht man halt eben auch, Wissen ist nicht gleich Können. Und er beschäftigt sich theoretisch Tag ein, Tag aus sehr wahrscheinlich damit. In jeder freien Sekunde, die er da hat. Aber er setzt zu Hause nicht um. Weil ansonsten hätte er sicherlich auch so ein Lammkotelett schön auf den Punkt braten können oder hätte sich eben was anderes genommen, weil das natürlich auch in dieser Kürze der Zeit doch recht schwierig ist, ja. Das muss man natürlich auch sagen. Jedenfalls hätte er aus dem Vollen schöpfen können. Ne? Also es gab ja tolle Sachen dort und er konnte halt einfach sein Wissen, seine Theorie nicht in die Praxis umsetzen. Und da ist er grandios gescheitert. Ja. Und deswegen, ich glaube, das hat ihm halt einfach auch so den Boden unter den Füßen weggerissen, weil er gemerkt hat, ja, ich bin doch irgendwie nur ein Blender, ein Besserwisser, ein pedantischer Besserwisser, der da auch über Leichen geht. Vielleicht ist ihm da auch bewusst geworden, was er da eben der Margot, der Margot, der Erin angetan hat, dass er die einfach dann mitgenommen hat, weil immer nur zwei Personen mindestens mit auf diese Insel dürfen oder an einen Tisch kommen, ja. Und da hat er einfach, ja, hat er einfach die Escort-Dame quasi engagiert, damit die mitkommt, obwohl er wusste, an dem Abend, an diesem fulminanten Abend, werden alle sterben. Und wenn man jetzt auch nochmal Margot sich anschaut, die ist ja, wie du auch eingangs gesagt hast, die passt ja nicht in die Gruppe. Und man stellt auch fest, dass hier der Geldadel, der liebe Herr Leibbrand entsprechend auch schon sie engagiert hatte und einen kleinen feinen Abend mit ihr verbracht hatte gegen Bezahlung. Und sie durchschaut aber auch dieses Spiel und wird natürlich da auch immer wieder von Slovik herausgefordert, sich zu entscheiden, willst du auf der Seite der Nehmer oder der Geber stehen? Und er denkt, ja, sie gehört eigentlich in die Küche, aber nichtsdestotrotz sterben alle, hat er da auch nochmal gesagt. Ja, es werden alle an diesem Abend sterben. Und sie versucht, sich da dagegen zu stemmen, ja, geht auch über Grenzen, indem sie da Elsa killt, ja, Notruf scheinbar absetzt. Also gibt's ja immer noch so kleine lustige Zwischenepisoden, dass dann plötzlich nochmal Hoffnung aufkeimt und man denkt, man wird gerettet, aber stellt sich doch nur raus, es gehört zur Inszenierung des Abends, dass der Küstenwachmensch auch zur Küchencrew gehört und einfach nur jetzt mal kurz was anderes gespielt hat. Um einfach zu zeigen, ja, wer am längeren Hebel vielleicht sitzt, aber auch zu zeigen, naja, warum wehrt ihr euch nicht? Warum geht ihr nicht gemeinsam gegen uns vor? Weil halt jeder da nur sein eigenes Ding macht und jeder sein eigenes will und nicht irgendwie gemeinschaftlich irgendwie kämpfen möchte. Und das führt er den Gästen da halt auch nochmal hin zum großen Finale vor. Und da wird dann ganz klar gesagt, so, ne, fertig. Also ihr werdet alle sterben und ihr habt keine Chance. Auch wenn immer mal zwischendrin die Kritikerin versucht es ja dann auch nochmal bei der neuen Sous-Chefin da zu landen. Ja, ne, wir können ja da, ich kann sie ja ganz groß machen. Also es ist ja fantastisch, was sie hier kochen, ne? Und so, bis sie dann halt auch feststellt, okay, gut, die hatte eigentlich die Idee, dass sich der Abend so zuspitzt und alle sterben werden. Also doch keine Chance, sich da irgendwie mit einem Deal rauszuretten. Ja, und ich habe auch so den Eindruck, alle akzeptieren das bis zu einem gewissen Stück dann, nachdem klar ist, es kommt keine Hilfe. Und dann steuert es eben ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dann so auf das grande Finale zu, auf das Dessert. Doch davor, ja, du hast mich ja als Cheeseburger-Experte eingeführt, geht es ja noch in Richtung Cheeseburger, weil Margot auf ihrem Weg da versucht, irgendwie was zu finden, wo sie dieses Funkgerät auch findet, sieht sie halt einfach so diese Storyline, möchte ich mal sagen, oder Stationen des Weges von Slovik. Und was hat er am Anfang gemacht, wo er noch glücklich auf dem Foto auch aussieht? Er hat Burger gebraten. Und das ist dann plötzlich, nachdem Slovik ganz enttäuscht ist von ihr und sagt, du bist jetzt auch hier bei den Nehmern und du wirst natürlich auch sterben, so wie sie alle da sterben. Da spielt sie plötzlich ihren letzten Trumpf aus und führt, würde ich einfach mal sagen, auch Slovik so zurück zu seiner Basis des Kochens, ja, zur Seele, die er eigentlich mal irgendwie hatte, diese Leidenschaft, die er hatte beim Burgerbraten. Und da sagt sie ja, hey, also sorry, ich bin hier nicht satt geworden. Und Essen soll ja hier eigentlich satt machen, weil eingangs hat er ja auch gesagt, das ist alles genau so bemessen. Schließlich hat er das Menü ja zusammengestellt, dass wenn man alles isst, das kann man alles locker essen und man ist dann satt. Aber es ist nicht zu viel. Und da sagt halt Margot als Joker hier, dein Essen schmeckt nicht, du kochst ohne Liebe, ich bin immer noch hungrig. Das sind so diese ultimativen Beleidigungen, sehr wahrscheinlich, die man so einem Koch ins Gesicht schleudern kann. Aber in dem Fall ist es für sie ja auch die Wahrheit, ja. Und dann sagt sie, ja, was kann er denn noch Gutes tun? Und dann hat sie gesagt, ja, dann mach mir doch einen Burger. Und da sieht man auch plötzlich wieder diese Seele, dieses Blitzen in seinen Augen. Und man sieht ihn dann auch, wie er da nicht nur einen Burger zubereitet, einen Cheeseburger zubereitet, sondern wirklich im Endeffekt den ultimativen Cheeseburger.
Also noch ganz kurz zurück zu Tyler. Wenn ich das richtig gesehen habe, hat er sich aufgehängt in einer Nebenkammer. Da baumelt er nämlich einmal, als Margot dann losgeht, das Fässchen zu holen. Und genau, ansonsten fand ich eben deinen interessanten und klugen Gedanken, dass ich da nochmal festhalten will für uns. Du hast gesagt, jeder verfolgt da sein eigenes Ziel, seine eigene Sache bei den Gästen. Ja, stimmt, fällt mir jetzt erst so richtig auf, wo du es sagst. Wir haben eigentlich diese Zweiteilung zwischen den Gebern und Nehmern, so werden ja sie bezeichnet. Und bei den Nehmern, bei den Gästen, bei den Essenden, da haben wir wirklich lauter vereinzelte Individuen, die nur ihre eigenen Ziele verfolgen. Also jeder ist für sich da unterwegs. Auch wenn sie zusammen dahin gehen, wie die Neureich Schnösel oder Kritikerin mit ihrem Herausgeber, die sind natürlich trotzdem alle in ihrer eigenen Spur unterwegs. Also jeder denkt da eigentlich nur an sich. Das Essen führt nicht zu einem gemeinschaftlichen Erlebnis. Also wir haben eben keine Vergemeinschaftung, keine Tafel hier, nicht mal an dem Tisch zusammen, sondern jeder isst für sich zwar zu zweit oder zu dritt, aber jeder für sich alleine. Und auf der anderen Seite bei den Gebern, das ist ja aber auch auf seine Art und Weise unheimlich, da haben wir jetzt nicht nur mit einer Küchencrew zu tun, mit einem Team, sondern wir haben es ja eigentlich mit einer Sekte zu tun. Also das ist ja auch im Zugespitzt ja dargestellt. Der Maître ist da wirklich der Künstlergott, der Sektenführer, und die anderen sagen immer nur, ja, das machen wir so. Und ich meine, die leben ja auch da auf engstem Raum zusammen. Der Guru lebt in seiner eigenen Hütte, aber trotzdem sehr spartanisch. Also ja, so eine enge Gemeinschaft, die wir da sehen, da gibt es dann gar keine Individualität mehr, bis auf das Genie vorne, so den Kopf, jetzt denke ich gerade an Star Trek, die Borg-Königin, ja, also die das irgendwie so steuert. Und auch durch die Uniform ist ihm die Individualität aufgelöst. Die sind halt alle in dieser Küche, alle im Restaurant aufgegangen, in dem System, Küche, sind die drin, und zwar nicht mehr als Einzelne, sondern nur noch als Gruppe. Und dieser Kontrast, das wird eigentlich super rausgearbeitet in dem Film, dieses Geber und Nehmer, diese unterschiedlichen Dinge, ohne da irgendwelche Grautöne zu ermöglichen. Bis auf eben, ja, vielleicht Margot. Und Margot ist genau, das ist der spannende, störende Faktor in dem ganzen System. Sie provoziert ja den Maître von Anfang an. Sie isst ja nicht. Und das ist ja auch so, also nicht nur, dass sie sagt am Ende, das Essen schmeckt nicht. Ich finde auch, wie du gesagt hast, das ist eine große Beleidigung für einen Koch, der viel auf sich hält und meint, er macht das ultimative Essen, sondern von Anfang an erkennt sie die Kunst nicht an, die ihr da präsentiert wird. Sie findet da von Anfang an, das ist ja ein Hype, ja. Also, das ist eine Show. Sie sagt dazu Tyler, er kann das zurückgeben, er soll sich ruhig beschweren, ja, oder wegen dem Glas, er soll sich keine Sorgen machen, er bezahlt doch dafür. Also, was soll das? Das ist ein Riesen-Event-Zeug hier. Hoher Buh. Sie ist da nicht drin und dann isst sie eben nicht. Und da kommt er ja schon mal und sagt, warum essen Sie denn dieses Essen nicht? Da sagt sie, sie hat nicht so einen großen Hunger oder sie möchte sich nicht überfressen. Und genau, da kommt dieser Satz, den du gesagt hast, das ist genau abgestimmt, ja, man überfrisst sich nicht, und aber sie ignoriert das, und ja, bis zum Schluss hin ist sie da der störende Faktor, und sie erkennt ja dann, als sie kurzzeitig in die Hütte von Slovik reinkommt, dass er da eben diese Karriere wirklich von ganz unten nach oben gemacht hat, nämlich von der Burgerbude, von der ganz profanen Burgerbude hin zur Spitze der Spitzengastronomie. Und ja, dann schafft sie es mit ihrem Alltagsverstand, als jemand, der das nicht kennt, aber sie ist eben lebenspraktisch, lebenstauglich, schafft sie es, dass sie ihn dann nochmal rühren kann. Und sie verlangt dann diesen Cheeseburger. Also sie verlangt ja aber tatsächlich nicht einen fancy Cheeseburger, sondern sie will explizit einen haben, der ganz alltäglich ist, so einen ganz normalen Cheeseburger. Und er verspricht ihr dann tatsächlich denjenigen, den sie schon in ihrer Kindheit bekommen hat, und auch diesen billigen Pappburger, wenn ich das so richtig erinnere, da muss ich auch sagen, das ist das einzige Mal, wo ich den Film finde, dass er nicht akkurat in der Szenerie gewesen ist. Denn das, was sie nachher als Burger bekommt, sieht also für mich keineswegs so aus wie der billige Pappburger, den man an der Burgerbude bekommt. Das ist schon so, dass da sich der fancy Superburger, aber das ist ein attraktiver, richtiger Burger in diesem Sesambrötchen, mehrere Schichten, die nicht zusammengepappt sind. Also das ist schon, also auch für einen Alltagsburger ist das schon ein sehr guter Burger, würde ich behaupten. Also das ist irgendwie ein bisschen irritierend für mich jetzt als Zuschauer, aber ansonsten hast du ganz recht. Also dieser Burger ist das wieder, dass er da in seiner Menschlichkeit berührt wird, weil als Slavik eben auch schon durch seine Frustration so entmenschlicht ist, dass er natürlich auch verschwenderisch mit allem umgeht am Ende. Also er kocht eben auch nicht mehr mit Liebe, er kocht eben auch mit Besessenheit und sie schafft es da nochmal ihn zu rühren, indem sie ein einfaches Gericht haben will, das satt macht. Ja, und dann ist er auch wieder der Koch, der nicht eine elitäre, schwer zu konstruierende und schwer zu dekonstruierende Kreation auf den Tisch bringt, sondern ein einfaches Gericht, das gut schmeckt, das jemand eine Kindheitserinnerung vermittelt und satt machen soll. Und das kann sie natürlich dann nutzen, um mit dem Essen to go, eigentlich auch so ein Fauxpas, könnte man ja fast sagen, im Essalltag, ja, Fine Dining, also man isst das dann nicht auf, sondern man lässt sich noch ein bisschen was einpacken oder mal dann rauszuschleichen und da wird eben ihr die Flucht gewährt, während die anderen alle zum Dessert verarbeitet werden.
Ja, so kann man es wohl sagen. Genau, to go. Im Endeffekt nimmt sie es mit, den Rest, ja, des tollen Burgers. Und du hast es ja auch gesagt, also er kocht halt, um satt zu machen und nicht mehr elitärer Künstler zu sein. Und ja, so trivial wie es eigentlich ist, stellt dieser Burger ja auch im Endeffekt diese Arbeitergesellschaft dar, wenn man es so nimmt. Ne? Das ist so ein ultimatives Fastfood-Gericht, das Generationen von Menschen in Amerika oder weltweit auch einfach gegessen haben, weil das gut, wenn es gut gemacht ist, klar gibt es jetzt auch die Ketten, da wollen wir gar nicht drüber diskutieren, aber wenn der Burger gut gemacht ist, macht er satt und es ist befriedigend, da in so einen Burger zu beißen, das Fett zu schmecken und dann auch noch Pommes. Sie wollte ja auch noch Pommes dazu und da hat der Slowik auch noch gesagt, ist die Fritteuse noch an? Ja, die Fritteuse war noch an. Also konnte er auch noch ein bisschen was, wobei er das nicht gemacht hat, sondern das hat dann ein Assistent gemacht, der kam ja dann mit den Pommes. Aber sie lässt sich das einpacken und nimmt es mit, ein Doggy Bag, ja. Und das ist ja, wie du sagst, auch im Fine Dining eher ungewöhnlich. Ich muss gestehen, wozu ich schon mal öfter auch geneigt habe, dann, wenn es am Ende noch ein paar Petit Four oder Pralinen gab, die ich mir dann nicht reinzwängen wollte, habe ich halt gefragt, ob man die mir einpacken kann, damit ich sie mitnehmen kann. Weil ja, wenn nichts mehr reingeht, muss ich dann nicht unbedingt nur noch ein kleines Minzblättchen, ne, nehmen und vielleicht dann plötzlich irgendwie platzen. Aber ja, vielleicht wäre es mir dann auch so gegangen, quasi der süße Tod, den alle dann nach Debago geflüchtet ist und es aufs Boot geschafft hat, dass er da lag und sie durfte fliehen, weil sie letzten Endes Slowik wieder an den Ursprung seiner Leidenschaft erinnert hat, hat er ihr quasi das freie Geleit gewährt und sie ist weg und raus und dann spitzt sich eben, genau wie du sagst, zu. Die Gäste, die letzten, werden erstmal noch abkassiert und sie kriegen noch ihr Goodiebag, ihr kleines Geschenktütchen und dann werden sie mit Marshmallow-Mäntel, Schokoladenhüte entsprechend ausgestattet und alles andere wird vorbereitet, dass letzten Endes dieses S'mores-Dessert, ja, keine Ahnung, die muss ich auch nochmal googeln, ich habe es tatsächlich jetzt nicht gemacht, was das für ein traditionelles Gericht ist, an das dieses Dessert dann auch erinnert. Jedenfalls ist es ja so, es sind die billigsten und banalsten Zutaten, die das Slowik ja aufführt, irgend so ein fürchterlicher gefüllter Keks, Marshmallows und das zusammengeführt. Im Endeffekt, ja, ist die ultimative, ja, Rache an diesen Menschen, die eigentlich nicht wertschätzen, was sie da die ganze Zeit vorgesetzt bekommen. Ja, und letzten Endes klassisch amerikanisches Lagerfeuer, das da aufgebaut worden ist. Und dann wird's entzündet und das Ganze geht in Flammen auf und genüsslich beißt Margot da nochmal in ihren Takeaway-Burger, in den Rest des Burgers und man sieht, wie die Insel und das Gebäude und alles in Flammen aufgeht.
Und würdest du, nachdem du den Film jetzt gesehen hast, weiterhin oder kannst du weiter guten Gewissens ins Fine Dining gehen oder hast du jetzt immer Angst, dass du auch am Ende zum Dessert verarbeitet wirst? Und ja, wie würdest du den Film jetzt, nachdem du ihn nochmal gesehen hast, denn einordnen? Wäre dein Fazit?
Ja, mein Fazit, gerne. Aber dazu vielleicht nochmal gerade zu deiner anderen Frage. Ja, ich werde immer noch weiterhin ins Fine Dining gehen. Ich werde mich dann aber vorbereiten und die genaue Story der Köchin zu mir nehmen, damit ich vielleicht auch im Notfall diesen Notanker habe und weiß, dass sie Enchiladas gefüllt hat oder was auch immer. Genau, aber das Fazit für The Menu. Ja, es ist ja, du hast ja gesagt, ich bin der Spezialist für Cheeseburger, so würde ich es auch bezeichnen. Der Film ist wie ein perfekt gebratener Cheeseburger, der einem serviert wird, während das komplette Restaurant um dich herum abbrennt und eigentlich so diese Duftnoten des perfekten gebratenen Burgers auch bringt. Er ist irgendwie hat Biss, er ist saftig und er brennt und tut damit auch weh, wenn du vielleicht auf ein Jalapeno oder auf eine scharfe Zwiebel beißt. Und das ist genau das, wo er auch einfach so wehtun soll. So sehe ich das. Und was ich so an diesem Film mag, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe, es ist schon interessant und ich finde es auch gut, wie die elitäre Foodie-Kultur oder Food-Szene Kritikkultur da zerlegt wird, weil wir alle kennen diese Leute und manchmal gehört man vielleicht auch, wie du eingangs auch gesagt hast, Daniel selbst dazu, man neigt einfach auch dazu manchmal, ach also, ne, also da ist doch hier dies oder das und ja, ich fotografiere mein Essen auch, ich schmeck's aber trotzdem, aber ich dokumentiere es für mich, weil ich das gerne einfach in meiner Erinnerung auch habe und vielleicht auch manches nachkochen möchte oder zumindest mal so probieren möchte. Und dann sehe ich das, was da auf dem Teller war. Aber wir kennen diese Menschen eben alle und es ist halt herrlich, wie dann diese Gruppen da auch einzeln zerlegt werden und wie sie da über Emotionen, Texturen reden, aber eben vergessen, was überhaupt dieser Genuss bedeutet. Erstmal Arbeit, logischerweise, und dass man sich auch Zeit nimmt, in dieser schnelllebigen Gesellschaft grundsätzlich Zeit nimmt zu genießen, Zeit, um auch eine Gesellschaft zu genießen mit den Menschen, die man da am Tisch nimmt, die auch wahrnimmt und nicht nur das Essen. Und das wird hier einem auch nochmal vor Augen geführt, dass das mittlerweile ganz anders ist. Und ja, ne, ganz unabhängig davon, Ralph Fiennes spielt einfach auch perfekt diesen gebrochenen Sternekoch und das auch so diabolisch, so kalt, aber trotzdem dann, als es um den Cheeseburger geht, mit diesem Funken Liebe, mit diesem Funken Leidenschaft, da denkt man fast, es kommt ihm gleich eine Träne, weil er ist ja leidenschaftlicher, emotionaler bei diesem Burger, also bei seiner Mutter, die wir ganz außen vor ließen, die da immer wieder mit Wein abgefüllt wird und nachher ja auch im Feuer das Ende findet. Aber ja, er spielt diesen Künstler, der seine Seele verkauft hat für Menschen, die seine Kunst nicht schätzen. Und das ist, finde ich, wirklich auch so im Kern des Films und des kulinarischen Kinos, weil wir da auch wieder die Frage gestellt bekommen, warum kochen wir? Ne? Kochen wir, um unser Ego zu befriedigen, um Status zu demonstrieren oder gehen wir auch so essen? Das muss man natürlich da auch noch ergänzen. Oder kochen wir, um andere Menschen glücklich satt zu machen? Und das ist eben das, was ja in dieser Szene mit diesem Cheeseburger am Ende ist einfach so eine Liebeserklärung, finde ich auch, an ein einfaches Essen. An Kindheitserinnerungen, wie du es auch gesagt hast, an ein Essen, das irgendwo eine Seele hat. Und deswegen gebe ich dem Film 4 von 4 Gängen.
Ja, super. Finde ich alles richtig, was du gesagt hast und kann ich auch so unterschreiben. Und genau, weil du auch vieles gesagt hast, was die eigene Rolle in diesem kulinarischen System für mich wichtig ist, führe ich das jetzt auch nicht nochmal extra aus. Ich würde eben dann sagen, dass The Menu kein Film natürlich ist über Essen im harmlosen Sinne. Das ist ein Film über ein soziales System, das aus Essen ganz stark Bedeutung, Status, Schuld und auch Unterwerfung macht. Das Restaurant hier ist keine Gaststätte mehr, sondern es sagt man in der Soziologie, so eine totale Institution, also fast wie so ein Gefängnis oder eine Psychiatrie. Ja, wir haben hier Küche, wir haben hier Kloster, Sekte, Bühne und wir haben auch vor allen Dingen einen Hinrichtungsraum, der uns hier entgegenkommt. Ich finde es von dem Aufbau des Films sehr gut, dass man keine Person letztlich irgendwie reinwäscht. Also alle Personen, die wir so treffen, sind in sich komplex. Auch Slovik ist zum einen Opfer des Systems, aber er ist auch dessen Hohepriester. Er wurde von Kritikern, Investoren, reichen Gästen und Food-Fanatikern hervorgebracht. Aber er verheizt seine Brigade ebenso wie sich selbst. Die Küche ist hier kein romantischer Handwerksort, sondern Opferapparat. Und auch die letzten Filme, die Küche, die wir gesehen haben, da war das auch schon kein romantischer Handwerksort. Aber es war auf jeden Fall nicht so ein Opferapparat, wie wir ihn hier gesehen haben. In diesem Film wird Hingabe letztlich zur Selbstauslöschung, Disziplin wird zur Sektenlogik, Perfektion zur Gewaltform. Ich denke, es ist rausgekommen. Tyler fand ich als Figur besonders interessant. Er ist eben nicht nur einfach ein lächerlicher Foodie, er ist ein aus der Spur gekommener Wissenschaftler des Kulinarischen. Deswegen fand ich den vielleicht auch für mich selber so ganz spannend. Tyler kann beobachten, gar keine Frage. Er kann benennen, schmecken und vergleichen. Er hat eine echte Passion, das finde ich immer ganz schön bei Menschen. Aber muss sagen, er verwechselt eben seine erkennende Kompetenz mit schöpferischer Teilhabe. Die hat er eben nicht. Er liebt das Wissen über Essen so sehr, dass er Menschen dafür opfert. Das geht gar nicht. Er kann nehmen, aber nicht geben. Er kann schmecken, aber nicht kochen. Er kann verehren, aber er kann auf jeden Fall nicht lieben. Das kommt in den Film raus. Ja, das The Menu, ein Film ist über Geber und Nehmer, hatten wir auch gesagt. Die Gäste nehmen, aber sie nehmen ganz viel Status, sie nehmen Dienstleistung, sie nehmen Aura. Und sie nehmen keinesfalls irgendwie Liebe, Zusammenhalt oder Gemeinschaft. Die Küche wiederum, die gibt Arbeit, Körper, Lebenszeit, Schönheit. Aber irgendwann gibt sie auf eine falsche Art und Weise. Nämlich überhaupt nicht mehr gastlich, sondern sie fängt an, ihre Gäste zu bestrafen. Ja, die einzige Unterbrechung in diesem tödlichen System ist nochmal kurz vor Ende dieser Cheeseburger. Für einen kleinen Moment sehen wir kein Genie, keine Offenbarung, wir sehen kein Experience. Etwas, wonach wir vielleicht auch alle ganz stark suchen heutzutage, muss man sich auch mal selbstkritisch hinterfragen, kann man sich selbstkritisch hinterfragen. Sondern wir sehen ganz kurz jemanden, der einfach Essen bestellt. Und für einen kurzen Moment sehen wir auch einen Koch, der wieder für einen Menschen kocht und nicht für ein System. Und ja, das ist vielleicht die bittere Pointe dieses Films. Essen wird gefährlich, wenn es nicht mehr Sättigung, Gabe, Geschmack und geteilte Gegenwart sein darf, sondern totalen Sinnmaschine wird. Dieses Restaurant, das scheitert nicht daran, dass dort zu ernsthaft gekocht wird. Es scheitert daran, dass aus Küche ein Kult geworden ist und Kulte verlangen irgendwann Menschenopfer. Das mag in dem Film dramatisch zugespitzt dargestellt worden sein, aber das hat eine Verbindung in die Realität. Ich fand den Film alles in allem eine super Geschichte. Ich fand viele spannende Dinge darin thematisiert. Ich würde dem Film 3,5 von 4 Gängen geben. Also nochmal vielen Dank, dass du ihn vorgeschlagen hast und ja, hat mir auch im Gespräch mit dir nochmal einiges eröffnet und Gedankenanregendes bereitet.
Ja, gerne doch, Daniel. Und nach diesem blutigen Ausflug in die Haute Cuisine brauchen wir doch sicherlich beim nächsten Mal etwas, was die Seele mehr wärmt. Keine Ahnung, ich lasse mich überraschen. Du wählst ja wieder aus.
Ja, genau. Also nachdem wir jetzt doch Großküchen hatten, Küchenbrigaden hatten, Emotionen so ein bisschen rauskamen, bis auf jetzt vielleicht noch Gewalt oder wir hatten auch relativ viele Menschenopfer in letzter Zeit. Also Kannibalismus war für uns immer wieder ein Thema, würde ich jetzt sagen, davon brauchen wir ein bisschen Erholung. Und ich wollte nochmal einen Film gucken, den ich auch überhaupt nicht kenne, der aber ja vielleicht ein ganz schöner Film ist. So suggerieren es mir die Filmplakate. Wie gesagt, ich habe auch nichts über die Handlung bislang gelesen. Ich schlage vor, dass wir das nächste Mal den französischen Film von 2012, Die Köchin und der Präsident, uns anschauen und besprechen. Oh,
sehr schön, Die Köchin und der Präsident. Das ist sehr wahrscheinlich ein Traumjob für einige, für den französischen Präsidenten kochen zu können. je nachdem, für wen, das möchte ich nicht ausschließen. Aber das klingt auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Ich habe ihn tatsächlich schon mal gesehen. Freue mich auch darauf, ihn nochmal zu sehen. Französische Filme finde ich immer herzerwärmend. Deswegen passt das natürlich hier sehr gut als Kontrapunkt aus der Hölle der Haute Cuisine. Und ja, danke Daniel auch nochmal für den Abend und für das Gespräch. Danke auch an euch alle da draußen fürs Zuhören. Und wie immer wisst ihr ja, wir freuen uns über Kommentare, Likes und Bewertungen. Und letzten Endes denkt auch immer daran, die besten Geschichten können bei einem gemeinsamen Essen entstehen. Bis zum nächsten Mal bei Film und Fressen.
Das war Film und Fressen, der Podcast über Kino mit Geschmack, mit Kofal und Quirin. Dir hat diese Folge gefallen? Dann teile sie gerne mit anderen und abonniere uns, falls noch nicht geschehen. Wir freuen uns über Bewertungen, die helfen uns weiter. Und dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiederhören!